ich glaube, diese Diskussion ist wirklich nicht ganz ungefährlich, weil du wirst natürlich das komplette Sportprogramm sehr, sehr stark immer so in diese Färbung schieben.
Bescheidenen Eindrücken, die ich habe, habe schon das Gefühl, dass es da ein bisschen brodelt.
Das sind Entscheidungen, die tun uns allen richtig weh, weil wir eben über viele Jahre mit den Spielern vertrauensvoll zusammenarbeiten.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen. Incredible turnaround from twice runner up here for Christian Solja. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Brause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Brause und Benedikt Probst.
No, he does it again. Timo does it for the second time. Mandelberg is his 12th.
Es ist der 24. April, 13.17 Uhr und wir sind nach einer klitzekleinen Pause wieder zurück mit unserer 44. regulären Folge. Lieber Richard, schön, dass du immer noch dabei bist. Es war ganz schön viel los in letzter Zeit, um mal gleich mit einer Ausrede zu beginnen, warum wir seit der WM in Busan keine Folge mehr aufgenommen haben.
Ja, oder wir könnten auch sagen, unsere 44. Folge müssen wir am 24.04.24 machen und wir haben deswegen so lange gewartet. Ich habe gehört, heute ist ein ganz bevorzugter Heiratstermin, weil alle diese 24 haben wollen. Das wäre unterm Strich gelogen. Also es war wirklich richtig viel los. Und war nicht so ganz leicht, den richtigen Timeslot zu finden.
Ja, Richard, dann auf zum Standesamt. Da können wir heute noch heiraten, oder? Willst du mich heiraten? Ich mache dir jetzt hier offiziellen Heiratsantrag.
Lass mich kurz drüber nachdenken.
Das heißt meistens nicht gute Heirats. Wir hätten, glaube ich, noch ein rein rechtliches Problem. Wir müssten uns beide erstmal scheiden lassen, bevor wir wieder heiraten dürfen, oder?
Ja, ich glaube, so ist es. Oder wir gucken, dass wir irgendwo die Vielehe beantragen. Bin mir nicht sicher, ob das in Deutschland zulässig ist.
Ja, und wir warten lieber mal die Folge heute noch ab, denn wir haben ja ziemlich viele Themen, auch ein paar Themen, die ja ein bisschen kontrovers und vielleicht auch kritisch sind. Auf jeden Fall interessant. Also wir werden reden. Wir hatten ja auch bei Instagram so eine kleine Umfrage gemacht und dann kam im Endeffekt auch genau das raus, was wir sowieso vorhatten, nämlich nochmal die Themen ansprechen, die ja Tischtennis Deutschland so ein bisschen bewegt hat in den letzten Wochen und Monaten. Und zwar, die Turnierlizenz, die Olympianominierung. Wir hatten jetzt kürzlich einen World Cup. Es steht ein Saudi-Smash vor der Tür. Und ich habe uns auch mal wieder was rausgesucht für unsere Kategorie Netzroller und die Tischtennis-Nerd-Ecke. Ja, also wir haben heute einiges vor. Wir haben keinen Gast, können uns zu zweit voll auf die Themen konzentrieren und was ist aber passiert seit der letzten Folge. Ich weiß auch nicht, wie es passiert ist. Wir hatten ja, die Jungs von Plattenblausch waren ja auch schon mal hier, haben wir ja mal so einen kleinen Battle, wer mehr Follower bei Instagram hat, Richard, und das war ja immer Kopf an Kopf so, 100 getrennt, 100 Follower getrennt, wir waren immer hinten dran und plötzlich, ich möchte nochmal betonen, wir haben sie nicht gekauft, haben wir unsere Follower verdoppelt und sind auf 3000, ich weiß nicht, woran es lag, wir sind offensichtlich auf irgendeinem Algorithmus geritten und freuen uns über ganz viele neue Follower bei Instagram, die vielleicht heute auch zum ersten Mal eine neue Folge hören. Von daher müssen wir uns besonders viel Mühe geben und ich würde sagen, wir starten gleich. Ach, warte mal kurz hier. Lass uns noch mal kurz über unser Tischtennis reden. Ich habe mal geguckt, Oberliga Hessen, Tegelang-Selbort, gerade so den Nichtabstieg verhindert und was ja wirklich beeindruckend ist, dass du mit knapp über 40 Jahren dann noch eine 19-15 Bilanz spielst. Übrigens für alle, die sich in der Oberliga Hessen nicht so gut auskennen, mit Bobo Grujic vorne, oder?
Ja, also das ist eine doch ganz putzige Kombination gewesen. Der Bobo Grujic, der gehört zu den 50-plus-Leuten, wenngleich auch knapp. Ich bin auch schon drüber, der Andreas Gehm ist auch etwas älter. Also wir sind die Dinosaurier der Oberliga. Und aber wir haben wirklich viel Spaß in dem Team zusammen. Jannis Detmar und Horst Geier komplettieren uns, das sind dann die Küken, wobei der Horst auch schon über 40 ist. Jannis Detmar ist deutlich jünger, das ist auch gut so. Aber haben wirklich mit knapper Not den Abstieg verhindert und freuen uns nächstes Jahr nochmal Oberliga zu spielen oder wieder Oberliga zu spielen. Also insofern, hat geklappt.
Ja, bei uns wird es wahrscheinlich nicht klappen. Wir haben zwar jetzt noch ein Spiel, aber das wird ziemlich schwer und dann werden wir leider nach einer solchen Saison absteigen. Aber gut, so ist das Leben. Dann steigen bald nächstes Jahr wieder auf. Da gibt es bei der TTG Horbach was zu feiern. Und das ist ja dann der Vorteil. Also nicht, dass das ja schon sicher wäre, aber zumindest die Chance ist dann da. Und
Ja,
dann
hat
gucken wir
man
mal bei uns.
Perspektiven.
Bei uns wird auch noch auf Vierermannschaften umgestellt. Also ich habe dann jetzt am Freitag voraussichtlich das letzte Spiel in einer Sechsermannschaft in meinem Leben. Ist eigentlich ziemlich einschneidend dafür, dass man das jetzt ja im Grunde seitdem er 17, 18 ist, so gespielt hat. Ja, mal gucken. Wehmütig werde ich
Ja.
jetzt nicht sein. Das Thema Vierer- und Sechsermannschaften ist ja auch eins, was durchaus emotional und leidenschaftlich von beiden Seiten diskutiert wird, wo es auch für beide ja, Spielsysteme gute Argumente gibt. Aber es wird jetzt nun mal umgestellt und du spielst es ja schon lange als alter Profi, von daher, du
Ich
kennst es ja gar
spiele
nicht
da
anders.
schon lange und ich muss sagen, ich kann schon irgendwo aus rein egoistischen Gründen damit leben, weil einfach die Spiele dann doch einen Ticken kürzer sind. Ja, aber du hast schon gesagt, es gibt da wirklich für und wider und die Spiele dauern halt als Vierermannschaft doch ja 1,5 Stunden im Schnitt weniger lang als eben mit Sechsermannschaft, aber so ist es halt.
Apropos Spielsysteme, Richard, war auch ein großes Thema in den letzten Wochen. Zum ersten Mal seit 2020 gab es wieder einen World Cup. Ich sage mal so, bis 2020 war das ja ein ja, Prestigeturnier. Man sprach ja auch nicht umsonst vom Grand Slam, wenn man Weltmeister, Olympiasieger und World Cup-Sieger war. Da gibt es ja auch legendäre World Cups, auch in den letzten 20 Jahren. Auch mit großen deutschen Erfolgen von Dimo Ovtcharov und Timo Boll. Der wurde dann aber so ein bisschen gekickt mit der Einführung von World Table Tennis von WTT. Jetzt ist er zurück. Erst war der Mixed World Cup im Dezember und jetzt der ja, Einzel World Cup. Und meine erste Frage natürlich, Richard, wieso ist der jetzt plötzlich wieder da?
Tja, also ich denke, dass man hat das ja gesehen an dem Mixed-Weltcup, dass es tatsächlich so ist, dass die ITTF sich mehr und mehr auch wieder als eine Art Event-Organisator sieht. Das ist zumindest unser Gefühl. Also nicht nur eine Weltmeisterschaft, sondern eben auch eigene große Turniere. Und da hat man eben gesagt, okay, was können wir denn wieder beleben, reanimieren oder worauf können wir aufsetzen? Und dann ist die Weltcup-Serie letztendlich wiedergeboren worden und als erster Test eben der Weltcup, der Mixed-Weltcup im Dezember und jetzt der Einzel-Weltcup. Also der Einzelweltcup, ein herausragendes Turnier mit größter Tradition grundsätzlich. Und der Mixed-Weltcup, ich will mal so sagen, ein spannendes Experiment. Ja, und jetzt ist die Herausforderung, dass man es irgendwo strukturiert bekommt in all den Einzelheiten. Aber du wirst bestimmt noch Folgefragen stellen. Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass die Weltcups eben ganz große Turniere mit großen Traditionen eben sind. Und das ist auch wirklich eine positive Sache. Und es gab natürlich die ein oder andere hakelige Geschichte dabei. Aber ich bin gespannt auf deine Frage jetzt, Benedikt.
Also ja, nochmal für alle, die es nicht so parat haben. Also früher war der World Cup ja mit 24 Teilnehmern, wobei, glaube ich, von den 24, 16 eine Gruppenqualifikation gespielt haben, 8 waren gesetzt und die haben dann quasi im Achtelfinale weitergespielt. Das ging über 3 Tage, für die 8 Gesetzten nur 2 Tage. Und ja, jetzt war das mit 48 Teilnehmern. Alle mussten in eine Gruppenphase und dort, und daran haben sich auch die Geister geschieden. Wurden immer 4 Sätze gespielt, unabhängig davon, ob einer dann 3, 1 oder 2 oder 4 Sätze gewonnen hatte. Und ich nehme es mal gleich vorweg. Ich bin grundsätzlich ein großer Freund von Neuerungen und neuen Ideen. Was ich aber da schon ein bisschen komisch fand, und da gab es ja dann einige Beispiele, ich nehme jetzt auch mal das von Nina Mittelham, dass man im Endeffekt dann ja einen Satz gewinnt oder vielleicht sogar 2 Sätze hintereinander gewinnt. Und unterm Strich trotzdem verloren hat, nämlich weil man ausgeschieden ist, weil man dann weniger Punkte gemacht hat als die Gegnerin nach einem 2:2 und gar nicht mehr die Chance bekommt, vielleicht in einem 5. Satz da noch irgendwas zurechtzubiegen. Wie ist deine Meinung dazu und ja, wie kam das bei den Athleten, Athletinnen so an?
Tja, also zunächst mal bin ich auch grundsätzlich ein Freund, Dinge auszuprobieren. Beispielsweise T2, als man auf Zeit gespielt hat, fand ich ein ganz spannendes Format. Aber eben in diesem Fall gab es eben bei T2 keine wirklich relevanten Weltranglistenpunkte. Hier in einer vorolympischen Saison das auszuprobieren, halte ich völlig für den falschen Zeitpunkt. Und ich denke, dass wenn man solche Experimente macht, dann muss man das als einen Testballon in einem anderen Zeitfenster spielen lassen. Grundsätzlich glaube ich aber, dass es notwendig ist, dass wir dieses Spannungsmoment mit Sieg und Niederlage, mit Best of Five von mir aus, dass wir das eben aufrechterhalten. Von mir aus auch Best of Three. Also wir können über viele Dinge nachdenken, aber der Zeitpunkt dieses Tests, das halte ich wirklich für völlig falsch und hat sicherlich auch von den Spielern, also ich habe nicht eine positive Rückmeldung von der Gruppenphase bekommen, viele positive Rückmeldungen, dass der Weltcup zurück ist. Marlon, es war wirklich ganz speziell anzugucken, auch das Finale als Beispiel, aber die Gruppenphase da, als das Ganze als einen Testballon starten zu lassen, also das, glaube ich, war einfach der falsche Schritt und vor allem auch der falsche Augenblick.
Ja, und es ist ja trotzdem, wenn man das so ein bisschen drin ist, irgendwie schon merkwürdig, dass nochmal ja so eine Art Parallelstruktur geschaffen wird. Also wir hatten dann World Table Tennis, jetzt kommt ITTF wieder mit eigenen Turnieren, die jetzt mal ganz plakativ gesagt auch wieder auf die alte Kameraführung setzen, die auf eigenen Social Media Kanälen laufen. Wir reden immer, und ich denke, die Kritik kommt dann auch bei dem internationalen Verband an, von zu vielen Turnieren, zu vielen Events, gerade auch vor Olympia, aber auch generell. Wie kannst du dir erklären, dass jetzt plötzlich die ITTF anfängt, wieder quasi eigene Veranstaltungen zu organisieren und auszutragen?
Ja, das ist ehrlicherweise eine gute Frage, wie sich das irgendwo strukturiert hat. Ich kann es tatsächlich nicht hundertprozentig beurteilen. Es könnten monetäre Sachen sein, die damit reinspielen. Es könnten einfach Absprachen zwischen WTT und ITTF, so ganz weit voneinander weg sind die beiden Bereiche ja nicht. Es hat uns alle auch irgendwo überrascht, dass der Weltcup jetzt wieder belebt worden ist. Ich persönlich finde grundsätzlich die Idee der Weltcups gut. Ich habe auch dann den Mixed Weltcup als interessantes Turnier angesehen, aber eben, dass das jetzt alles so gehäuft ums Eck kam vor dem größten Event, was wir nach wie vor im Tischtennis haben, vor den Olympischen Spielen, mit einer sehr hohen Relevanz für die Weltrangliste. Also da würde ich mir einfach wünschen, dass sich die beiden großen Organisatoren, ich sag mal WTT und ITTF, noch ein bisschen besser abstimmen, weil am Ende ist es im Augenblick, vor allem vor den Olympischen Spielen, so eine extreme Terminhatz. Und das tut der Sportart sicher nicht gut. Es ist gut für eine Sportart, viele große Events zu haben, aber wir brauchen einen Kalender, der planbar ist, der nicht kurzfristig ums Eck kommt, was leider jetzt sowohl mit dem Weltcup im Mixed als auch mit dem Weltcup im Einzel relativ kurzfristig geschehen ist. Also wir würden uns einfach wünschen, dass wir das Ganze in einen, ja, das haben wir schon ein paar Mal bemüht, in einen Kalender einpflegen, wo wir zwischendurch aber auch das ein oder andere an Zeiten haben, um mal zu trainieren, um Trainingsphasen zu haben. Das im Augenblick ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil eigentlich leben alle Spieler und alle Spielerinnen sehr stark aus der Reisetasche.
So, und ich bohre jetzt nochmal da rein. Ich habe mir auch vorgenommen, fürs neue Jahr dich mehr zu fordern. es gab ja relativ viel Kritik, und zwar jetzt nicht nur um World Cup, sondern in den letzten Wochen hatte ich den Eindruck, auch an anderen Stellen, kann mich an Quadri Aruna erinnern, der da öffentlich wirksam Kritik geübt hat. Dann jetzt beim World Cup Jonathan Groth, bei dem ist es ein bisschen unglücklich gelaufen. Der hatte eine ähnliche Situation wie Nina, nur mit dem Unterschied, dass ja, ich sage mal so, die offizielle Anzeige und die ITTF-Medien ihn erst als Gruppensieger verkündet haben, um dann irgendwie 2 Stunden später ihn doch nur als Gruppenzweiter zu listen, sodass er ausgeschieden war. Und es geht da um kurzfristig angesetzte Turniere, die du gesagt hast, um harte Strafen, wenn man nicht teilnimmt, Preisgelder, die nicht ausbezahlt werden. Und Jonathan Groth hat es meiner Meinung nach relativ drastisch dann formuliert und hat geschrieben, die Ereignisse beim World Cup werfen ein Licht darauf, wie unprofessionell und respektlos Tischtennissportler in den letzten Jahren behandelt wurden. Jetzt ist das natürlich sehr subjektiv und auch aus einem gewissen Frust raus geschrieben, aber zumindest ich mit meinen bescheidenen Eindrücken, die ich habe, habe schon das Gefühl, dass es da ein bisschen brodelt. Klar, man kann immer nur so ein bisschen in die europäischen Tischtennisspiele reingucken, aber dass das jetzt alles so astrein läuft, auch aus der Spielerperspektive, habe ich nicht das Gefühl, dass das so ist.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass diese Termin-Hatz bei den Spielern, dieses kurzfristige Einschieben von einzelnen Turnieren natürlich einfach auch ein gewisses Unverständnis hervorruft. Ich denke, dass aus Sicht von WTT oder aus Sicht von ITTF natürlich Dinge von Turnieren, die man ermöglichen kann, Dinge, wo man eben auch, ich sag mal, im Marketingbereich gute Gelder akquiriert, dass das natürlich genutzt werden möchte als Chance. Wenn ich mir jetzt einfach mal den WTT Champion in Frankfurt angucke, das war schon nochmal eine andere Dimension, wie man Dinge eben präsentiert hat. Ich glaube, dass einfach da in der Kommunikation das Ganze noch ein bisschen besser gemacht werden muss. Das heißt also, was ist denn ein gemeinsames Ziel? Was ist eine Möglichkeit, eben Spieler vielleicht einfach im Vorfeld noch ein bisschen besser zu informieren? Was ist vielleicht auch mal eine Möglichkeit, wenn ein Turnier geplant ist, dann nicht den Tag zu verschieben. Das sind alles so Dinge, die man, glaube ich, auch noch mal ein Stückchen besser machen kann. Aber klar, für die Spieler ist es wichtig, planen zu können. Für die Spieler ist nach wie vor die Liga unglaublich wichtig. Für die Spieler ist natürlich auch wichtig, dass Preisgelder pünktlich ausgezahlt werden. Alles Dinge, über die man einfach dann sprechen muss. Das Ziel, dass man Tischtennis auf ein neues Level hebt, davon profitieren alle, aber wir haben noch ein paar Schritte vor uns. Das ist so eigentlich so der entscheidende Bereich dabei. Und da muss man noch besser, glaube ich, kommunizieren, bevor wir da eben dieses Ziel erreichen.
Sehr gut. So viel zum World Cup. Der Vollständigkeit halber, Ma Long hat bei den Männern gewonnen im Finale.
Ja, ich will das nochmal kurz, Ma Long lag 3-0 zurück, ja, um in einem Weltcup-Finale, und man hat das auch an seiner Reaktion gesehen, hat ja nicht nur Lin Gaoyuan geschlagen im Finale, sondern auch Wang Chuqin. Also das ist nach wie vor eben ein ganz großer, und in so einem Weltcup-Finale 0-3 zurückzuliegen, um dann eben 4-3, ich will es mal jetzt bewusst so sagen, zu triumphieren. Da hat er schon noch mal ein Stück weiter an seiner eigenen Legende gestrickt.
Richtig. Bei den Damen Sun Ningxia gewonnen. Fairerweise muss man aus unserer Sicht sagen, sonst heißt es wieder, die haben das totgeschwiegen. Von unseren Starter und Starterinnen hat es niemand über die Gruppenphase hinaus geschafft. Was mir noch einfällt zum World Cup, ich habe letztens beim Aus- und Aufräumen meines Büros noch ein Stückchen rote Bande aus Düsseldorf gefunden, ein Fetzen von 2016, nämlich jenen Fetzen, der entstanden ist, als Zhang Zhike die Banden zertrat nach seinem Sieg. Also das habe ich hier noch, ich habe es irgendwo, vielleicht mache ich mal ein Foto für Instagram.
Mach mal ein Foto und stell's rein, das möchte ich ja auch nochmal sehen.
Genau, also wer sich vielleicht erinnert, das war damals auch, ich glaube, er hat 4-3 auch gewonnen gegen Ma Long im Finale, irgendwie 13-11, und dann hat er...
Ja, und hat das erste Mal geführt bei 12-11, irgendwie sowas in dieser Richtung war, und hat dann irgendwann auch einen Flip in die andere Richtung gespielt. Also da hat er schon, ja, breite Schultern bewiesen. Ich will's mal so.
Breite Schultern hat er bewiesen, hat eine ordentliche Trittkraft bewiesen, und das Preisgeld wurde ihm dann auch noch gestrichen, genau, als Folge seiner kleinen Entgleisung. Aber gut, kannte man ja auch so ein bisschen von ihm. Ich habe mir gedacht, Netzroller, die Kategorie haben wir ja schon, glaube ich, seit Folge 1. Da ging es ja auch oft um Spieler und Mannschaften, Turniere, Momente. Ich dachte, wir nehmen mal die Diskussion zum Anlass, Spielsysteme in unsere Kategorie Netzroller zu bringen. Es gab ja in der Vergangenheit schon ganz viele. Ich glaube, das Prägnanteste war die Umstellung von 21 auf 11 Punkte für den Satzgewinn. Dann hatten wir diese Experimente, du hast vorhin schon genannt, wie T2, wo nach Zeit gespielt wurde. Bei der ETTU ist es recht populär, neue Dinge auszuprobieren. Stichwort Golden Matches, letztes Jahr in der Champions League. Oder der fünfte Satz, der nur bis 6 geht, im Zweifel mit einem Sudden-Death-Punkt bei 5-5. Jetzt die World Cups. Ich denke, das ist nur ein Auszug. Was war für dich so das verrückteste Spielsystem, was dir je begegnet ist im Tischtennis?
Tja, ehrlicherweise, du erwischst mich da fast ein Stückchen auf dem falschen Fuß, weil so viele andere Spielsysteme als das, was du jetzt eben aufgeführt hast, sind mir gar nicht präsent. Wir haben schon über T2 gesprochen, über diesen Zeitbereich. Wir haben über das nicht Golden Goal, sondern das Golden Match gesprochen und jetzt eben dieses neue System. Also ich sag mal, verrückt ist für mich tatsächlich und immer in Anführungszeichen zu sehen, nicht unbedingt diesen fünften Satz, den man bis 6 spielt, sondern tatsächlich dann dieser Entscheidungsfaktor, dass man nochmal jeweils einen Satz spielt, um eine Entscheidung herbeizuführen bei der Champions League. Eminent spannend, aber das irgendwie geht so nicht so hundertprozentig an mich ran. Das ist, glaube ich, ein bisschen too much vielleicht.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich meine, wenn man das jetzt nur aus der Perspektive des Zuschauers sieht und des Faktors Spannung, wo man das Gefühl hat, dann auch viel in diese Richtung gedacht und entschieden wird, wie ist es dann für Spieler, für Athleten? Oder ich sage mal so, was sind Dinge für dich, wo du sagst, okay, das ist vielleicht eine Überlegung wert, das könnte funktionieren, das hat Vorteile. Und wo sind Dinge, wir hatten es ja gerade beim World Cup-Thema schon ein bisschen, das geht auch nicht so richtig mit dem Sportlichen überein. Hast du da irgendwie so eine rote Linie oder Maxime?
Für mich ist es so, wir haben es ja runtergebrochen. Wir kommen von 21 und sind jetzt bei 11. Das heißt, wir haben den Spannungsbogen schon erhöht. Aber was wir eben immer beibehalten haben, ist, dass wir in einem 1:1 Match gewinnen müssen, nicht nach Punkten, sondern nach Sätzen. Und das würde ich eigentlich immer beibehalten. Also diese Idee, wie sie jetzt zum Beispiel Nina erlitten hat, dass es am Ende, wir kommen nochmal von 21, brechen es runter auf 11 und jetzt entscheiden wir bei 2:2 mit einem Punkt mehr oder weniger, ohne eben zumindest 3 Gewinnsätze zu spielen, zumindest 2 Gewinnsätze zu spielen. Das wäre für mich eigentlich so ein Cut, wo ich sage, mindestens hätte ich gerne gesehen, dass man bei 2:2 vielleicht macht man dann tatsächlich das Golden, den goldenen Satz bis 5 nur, irgendwas in dieser Richtung, wo man aber am Ende sagt, nicht mit einem Punkt, sondern 3:2 nach Sätzen. 4:3 nach Sätzen, 2:1 nach Sätzen. Das ist, glaube ich, was ich eigentlich für mich besser fände, als eben nur zu sagen, okay, 2:2 und jetzt haben wir es noch kürzer gemacht, damit es vielleicht noch ein bisschen einfacher aufzuarbeiten ist. Ich glaube, 1,5 Minuten, um zumindest eben den fünften Satz bis 5 oder bis 6 zu spielen, die Zeit sollte man sich auf jeden Fall nehmen.
Ja, das finde ich auch. Also wenn man jetzt mal bei Nina gegen Sofia Polkanova schaut, da war es ja dann tatsächlich so, die hatten gegen die Dritte in der Gruppe gleich gespielt, nach den Sätzen beide 4-0. Und dann ging es wirklich darum, okay, wenn es 2:2 ausgeht, dann werden die Punkte gezählt. Und dann wusste Nina im Prinzip, das rechnen die Athleten ja dann auch mit.
Natürlich.
Nach dem dritten Satz, bei dem sie schon, glaube ich, 10-3 geführt hatten, dann aber nur in Anführungsstrichen 11-8 gewonnen hatte, okay, sie muss jetzt mindestens 11:6 oder höher gewinnen. Tja, ja. Und dann kam es, wie es kommen musste, stand 10:6 und dieser Punkt entschied dann quasi und sie machte ihn nicht zum 10:7, war dann auch sichtlich bedient, machte dann das 11:7, gewann also den Satz, verlor aber sozusagen das Ticket für die Hauptrunde oder für die K.O.-Runde, ja. Wo ich mir denke, okay, das war schon spannend, dieser vierte Satz, aber es muss unglaublich frustrierend sein für einen Sportler. Was ich hingegen zum Beispiel richtig gut finde, und da gibt es, glaube ich, jetzt auch nicht so viele, ist wirklich dieser fünfte Satz bis 6 oder grundsätzlich diesen Sudden-Death-Punkt zu spielen, weil wir hatten es jetzt im Champions-League-Final vor, herzlichen Glückwunsch an den ersten FC Saarbrücken nochmal, und das war vielleicht auch der entscheidende Moment an dem ganzen Wochenende, dieses Spiel Eddie Ionescu gegen Quadri Arona, wo es dann im fünften Satz 5-5 stand, und dieser eine Punkt entscheidet, und du weißt, und wir hatten das letztes Jahr ja auch im Halbfinale, Finale von der Champions League, du weißt, okay, wer jetzt den Punkt macht, hat dieses Spiel gewonnen, das hatten wir ja bei 2 Punkten Vorsprung nicht. Und das finde ich schon extrem spannend. Und am Schluss war es so, hätte Arona den Punkt gemacht, wäre wahrscheinlich Neu-Ulm ins Champions-League-Finale eingezogen, hätte vielleicht den Titel geholt, man weiß es nicht. Das entscheidet natürlich dann viel, aber es war schon extrem spannend. Und auch jeder Punkt in diesem fünften Satz ist dann sowas von spannend. Und das finde ich irgendwie schon ganz, ganz cool. Kann ich aber auch mitgehen, wenn Leute sagen, okay, jetzt haben wir den Satz schon auf 11 verkürzt. Wieso wird es jetzt nochmal eingestampft und so? Wie ist denn das so, wir haben es gerade schon gesagt, wie ist denn da so grundsätzlich die Bereitschaft bei den Athleten? Sagen die, lass am liebsten alles so, wie es ist, das ist gut, wie es ist? Oder gibt es da durchaus auch Stimmen, die da sehr offen sind, die sagen, wir müssen da was machen, mir gefällt es vielleicht sogar ganz gut? Ja. Gibt es da eine Stimmung?
Also ich glaube, es gibt mehr Athleten, oder nicht glauben, sondern das, was ich eben höre, es gibt mehr Athleten, und das geht nicht nur um die Deutschen, sondern einfach auch im internationalen Bereich, es gibt mehr Athleten, die sagen, naja, also der Spannungsbogen ist schon extrem hoch. Wir haben so viele Stressmomente, das sollen wir jetzt nicht noch künstlich erhöhen. Also wenn du mit den Spielern sprichst, dieser verkürzte Satz im fünften Satz, da pusten die schon etwas durch, und es gibt natürlich so eine Angleichung, dass die etwas Schwächeren viel einfacher die etwas Besseren schlagen können. Und je mehr wir das reduzieren, dass eben der Spannungsbogen schneller geschlagen werden muss, desto mehr nähert sich alles an. Und am Ende soll es natürlich trotzdem so sein, dass, okay, natürlich der Nervenstärkste ist auch ein ganz wichtiger Skill, aber natürlich trotzdem auch der beste Spieler sich durchsetzt. Deswegen ist immer so mein Votum dafür, natürlich werden wir am Ende, ich kann damit leben, mit einem Punkt, der es entscheidet, aber trotzdem hatte Arona oder Ionescu, um bei diesem Spiel zu bleiben, ja vorher die Möglichkeit, 3-0 zu gewinnen, 3-1 zu gewinnen. Also du hast dieses Nachsetzen gewonnen. Und am Ende hat er 3-2, zwar mit dem letzten Punkt verloren. Und das ist dann auch eine Ein-Punkt-Entscheidung. Aber du hast vorher noch mehr andere Möglichkeiten. Und am Ende gewinnst du 3-2. Und das ist so ein bisschen was ich eben wichtig finde, weil wenn du jetzt mal guckst, nimm Sophia und Nina 2-2, und dann geht's da schon nach den einzelnen Punkten. Also ich glaube, es wäre genauso mega spannend gewesen, wenn du dann einen Kurzsatz gehabt hättest und dann irgendwann bei 5-5 ist dann der nächste Punkt entscheidend. Gab es übrigens zwischen den beiden auch schon, auch in der Champions League. Da hat, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, das bessere Ende Nina für sich gehabt.
Ja, gibt es denn, um dann diese Kategorie auch abzuschließen, gibt es denn eine Veränderung, mit der du gut leben könntest, wenn es um die Zählweise geht, beziehungsweise eine, die du vielleicht sogar befürworten würdest? Oder findest du, am besten soll alles so bleiben, wie es ist?
Nein, nicht unbedingt alles so bleiben, wie es ist. Also ich habe auf jeden Fall die Zählweise, auch wenn ich am Anfang ein bisschen skeptisch war, bis 11 finde ich grundsätzlich gut. Was man tatsächlich einfach überlegen kann, ist, ob wir, wenn alles eben schneller wird, und das geht ja in diese Richtung, spielt man noch dieses Best of Seven, was natürlich einfach ein höherer Zeitaufwand insgesamt ist, reduziert man sich auf Best of Five, aber ich sag mal so, dieses Best of Five finde ich insgesamt eigentlich nach wie vor eine gute Sache.
Sehr gut. Ich würde sagen, wir schließen das Thema Spielsysteme. Ich denke, wir werden das ein oder andere Mal noch darüber reden in der Zukunft und kommen zu dem Thema, zu dem auch die meisten Fragen kamen. Ich werde die jetzt nicht alle, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und auch diesen Sticker dann bei Instagram immer gut nutzt, weil das hilft uns auch so ein bisschen ein Meinungsbild zu bekommen und auch eine Idee, was euch besonders interessiert. Und da war natürlich mit weitem Abstand auf Platz 1 das Thema Olympianominierung. Das, lieber Richard, ich glaube, das kann man sagen, so schwierig war wie schon lange nicht mehr, vor allem bei den Herren, Dmitri Ovtcharov, Dan Gio und Timo Boll, plus Patrick Franziska als sogenannter Ergänzungsspieler oder P-Athlet, bei den Damen Nina Mittelham, Shan Xiaonan und Han Ying plus noch offen, die Position 4. Ich stelle mal die Frage ganz offen, Richard. Erklär doch mal eure Entscheidung in der sportlichen Leitung, natürlich ja, vor allem mit dem Fokus auch auf die Herren.
Also um es zu versuchen, so ein bisschen darzustellen, muss man ein bisschen den Bogen spannen. Wir haben uns mit den Spielern und den Spielerinnen zusammengesetzt und gesagt, okay, wie wollen wir das am besten machen? Wir wussten, dass es eben ja eine ganz, ganz enge Situation wird, dass wir 4, 5 Spielerinnen und Spieler haben, die da eben ja ganz eng dran sind. Deswegen haben wir uns im Januar 23 mit den Spielern und Spielerinnen zusammengesetzt und gesagt, okay, wie können wir es gemeinsam am besten so machen, dass es transparent ist, dass es fair ist, dass es bestmögliche Kriterien gibt. Und wir haben diese Kriterien natürlich auch mit den Spielern vorgestellt, mit dem DOSB abgesprochen und dann intern vorher gesagt, wir wollen Ende März intern nominieren. Und dann liegt es ein bisschen an uns, wann wir das eben kommunizieren. Das ist natürlich auch bei dem Wettkampfplan nicht ganz leicht gewesen. Deswegen haben dann wir, nachdem wir Rossi, Lars, Shao Yong war auch mit involviert, ich, nachdem wir eben uns da entschieden hatten, haben wir mit jedem Spieler einzeln gesprochen. Ganz, ganz schwierige Phase, weil natürlich die Spieler, um die es da ging, auf der einen Seite kurz vor dem Champion in Korea waren. Wir wollten, dass sie eben das durchaus vorher wissen. Dann waren sie aber auch gleichzeitig vor der Champions League Finale. Also auch da war es wirklich ganz, ganz schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu finden. In der Kommunikation hätte man vielleicht sogar im Nachgang sagen müssen, naja, vielleicht hätten wir es dann direkt, nachdem wir den Spielern es gesagt haben, auch in der Öffentlichkeit kommunizieren sollen. Wir hatten uns für das Vorgehen entschieden, dass wir erst den Champion und die Champions League, die das Finale abwarten wollen, bevor wir das eben dann der Öffentlichkeit auch mitteilen. Aber das einfach so mal zum Formalen. Wenn man Kriterien versucht aufzustellen, versucht man Dinge zu nehmen, die möglichst einfach nachzuvollziehen sind und versucht das natürlich dann auch bestmöglich, ich sag mal, zu formulieren. Zu formulieren heißt, da geht's um eine Weltrangliste, aber nicht eine Weltrangliste zu einem speziellen Zeitpunkt, sondern eine Weltrangliste über einen längeren Zeitraum. Das war für uns eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir also nicht irgendwo einen Cut haben, sondern dass wir einen Zeitraum versuchen mitzubewerten. Das ging natürlich dann auch einher. Wer ist denn so, dass er die höchstmögliche Konstanz auf dem hohen Niveau hat? Wer kann vielleicht auch dann gegen mögliche Gegner, die auf uns warten, ja, wenn wir dann ein Head-to-Head haben, liefern? Wie ist die Entwicklung über die letzten 12 Monate gewesen? Ja, und dann bleibt trotzdem, gibt noch so 2, 3 andere Kriterien, aber lassen wir es einfach mal jetzt im Augenblick so auf diesen Bereichen stehen. Und dann ziehst du einen Strich und stellst fest, das ist alles so eng beieinander, dass du dich in alle Richtungen entscheiden kannst. Und letztendlich haben wir uns ein Stück weit an der Weltrangliste, auch an der Gesamtstruktur orientiert und haben dann noch mal so ein bisschen reingeguckt, okay, wo haben wir vielleicht den Tick mehr Flexibilität? Und deswegen ist am Ende dann Timo auch durch die Head-to-Heads gegen Lin Yunyu, gegen Harimoto, gegen Zhang Wujin da eben als dritter Spieler reingekommen. Dang und Dimitri waren für uns so ein bisschen die konstanteren über den gesamten Zeitraum. Aber nochmal, Patrick Franziska hat vor allem in den letzten Wochen herausragend gespielt. Gegen Malong zu gewinnen, ist wirklich was ganz Besonderes. Und am Ende, und das muss man einfach sagen, das hat Rossi ja auch sehr deutlich gesagt, kann man in alle Richtungen entscheiden, aber wir müssen entscheiden. Und wir werden auch nie wissen, ist es die richtige oder ist es die falsche Entscheidung gewesen, weil man kann ja nicht die Spiele wiederholen. Und wo wir uns sicherlich alle einig sind, ist, dass wir eine sehr gute Mannschaft haben, dass wir einen Patrick Franziska genauso brauchen wie die drei, die jetzt nominiert worden sind. Und dass sowohl Patrick als auch das Umfeld von Patrick unzufrieden sind, nicht in den ersten drei zu sein. Ich glaube, das wäre jeder der anderen drei, die jetzt nominiert sind, ganz genauso gewesen. Also insofern, das ist auch so ein bisschen etwas, was uns auf der einen Seite natürlich wehtut, aber was auch normal ist im Leistungssport. So bitter das jetzt für den Einzelnen ist.
Ja, das finde ich auch so ein bisschen mein Eindruck, dass es natürlich eine Entscheidung ist, die sehr, sehr eng ist. Und wenn ich mir auch so Gedanken drüber mache, ich glaube, man findet für jeden der vier Spieler extrem gute Argumente, warum man ihn mitnehmen sollte. Und wenn ich dann lese, gab da ja zum Beispiel jetzt auch eine Kritik in einer saarländischen Zeitung, einen Kommentar, wo dann von DTDB-Klüngelei und handfesten Skandalen gesprochen wird, das kann man wohlwollend als sehr subjektiv bezeichnen. Man kann es aber auch als, ich sage mal, ziemlichen Schmarrn bezeichnen, denn was die Leute ja wissen müssen, ist, dass Olympia ja so wichtig ist, in sämtlichen Belangen, also für die Person, für Förderung. Es gibt so viele Argumente, dass ihr natürlich per se versucht, die beste Mannschaft aufzustellen und die für euch beste Mannschaft, ob das dann am Ende richtig oder falsch ist, hast du ja gerade selber gesagt, das wird man nie wirklich wissen oder wird man dann danach sehen. Aber ich glaube, gerade bei Patrick, der ja extrem beliebt ist, das ist eine Person, die möchte man immer in seinem Team haben, ist ein Pfundskerl, dass man dann da irgendwie so weiche Faktoren anführt, warum er ihn jetzt nicht mitnimmt, sondern Dima und so. Kann man natürlich sagen, okay, Franz hat richtig gut gespielt, Dima vielleicht in letzter Zeit nicht so. Schaut mal auf die letzten Olympischen Spiele, wie Dima da gespielt hat. Da war der einfach eine Bank. Und ich möchte diese Entscheidung nicht getroffen haben. Wir hatten auch, Tommy 235 hatte eine kritische Auseinandersetzung mit der Olympianominierung gefordert heute. Was ist kritisch? Ja, also das finde ich ein bisschen schwierig, weil es ja irgendwie voraussetzt, als würde man aus anderen Gründen als dem maximalen Erfolg nominieren. Natürlich kann man verschiedene Kriterien heranziehen, aber ich finde es schwierig, dann irgendwie zu sagen, okay, der DTDB hat hinter verschlossenen Türen oder du, der Lars und der Rossi haben hinter verschlossenen Türen dann irgendwie die mitgenommen, die sie, was weiß ich, aus welchen Gründen auch immer, am besten finden. Und ich finde, das sollte man auch nochmal klar herausstellen. Und du hast jetzt ziemlich umfangreich erläutert, wie solche Entscheidungen entstehen, wie viele Kriterien da reinspielen. Und ich weiß nicht, wie gut alle geschlafen haben, wie das Gespräch mit Patrick war, stelle ich mir auch extrem schwierig vor.
Also genau, es ist am Ende so, was ich einfach vor mir weise, ist, dass wir nicht im Vorfeld mit den Spielern, im weiten Vorfeld das genaue Prozedere besprochen haben. Also was tatsächlich einfach Fakt ist, ist, dass wir im Team und ganz, ganz eng irgendwo zusammenarbeiten, einfach aufgrund der Tatsache, dass alle Spieler schon recht lang dabei sind und jeder hat schon Situationen gehabt, wo wir für ihn, aber auch schon gegen ihn entschieden haben in ein paar Situationen. Und jetzt in diesem Augenblick ist natürlich ganz bitter, kann ich verstehen, dass dann Patrick einfach enttäuscht ist, dass das Umfeld enttäuscht ist, aber nochmal, das sind Entscheidungen, die wir irgendwo treffen müssen. Die tun uns allen richtig weh, weil wir eben über viele Jahre mit den Spielern vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und ich sag mal, unterm Strich, was bleibt? Du hast es genau rausgearbeitet. Wir haben uns was gedacht, ob es am Ende funktioniert oder nicht. Das werden wir sehen. Und die entscheidende Geschichte dabei ist, es gibt viele Argumente und wir haben das versucht, nach bestem Wissen und Gewissen darzustellen. Und nochmal, also Patrick Franziska, Dimitri Ovtcharov, Dang Chu und Timo Boll, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, sind alle ganz große Spieler und ich hoffe, dass wir an dem Team eben ja noch ein paar Jahre Freude haben.
Genau, und ja, klar, für Franz tut es mir auch sehr, sehr, sehr leid, aber ich glaube, das sind nicht seine letzten Olympischen Spiele oder nicht seine letzte Möglichkeit auf Olympische Spiele, da ist er noch ganz jung im Vergleich zu uns. Und ja, wie du schon gesagt hast, ihr seid so nah dran, ihr habt alle eine Beziehung zu den Spielern und wenn dann jemand glaubt, dass sich so eine Entscheidung irgendwie einfach gemacht wird, dann ist man da wirklich, wirklich auf dem Holzweg. Ich kann jetzt jeden auch verstehen, der sagt, okay, wieso nehmt ihr jetzt Dima, wieso nehmt ihr Timo mit, wieso, das mag alles seine Berechtigung haben. Vielleicht haben die Personen ja dann am 12. August auch recht gehabt, das weiß man nicht, aber ihr seid in der Verantwortung und müsst das entscheiden und ich möchte es nicht sein. und ja, ich hoffe, dass die Entscheidung eine gute war. Meine Frage natürlich jetzt direkt, Richard, wie spielen wir denn dann Doppel? Also wie sieht die Mannschaft aus? Kannst du dazu schon was sagen?
Ja, also tatsächlich würden wir natürlich gerne ein paar verschiedene Varianten haben. Also wir haben eine hohe Flexibilität, wir haben mit Timo einen Linkshänder. Wir sind sicher, dass das eben in verschiedenste Richtungen gehen kann. Also dass Timo sowohl mit Dimitri als auch mit Dang ein gutes Doppel spielen wird. Die Problematik ist tatsächlich, dass Timo, ich müsste jetzt nochmal gucken, ob das noch der aktuelle Stand ist, aber als Nummer 265 der Welt im Doppel nicht so einfach in Doppelturniere kommt. Wir werden versuchen, das noch in irgendeiner Form hinzubekommen, werden Wildcards versuchen auch zu beantragen. Ansonsten werden wir verschiedenste Kombinationen trainieren. Alle möglichen Kombinationen. Also ist ja vielleicht auch nochmal eine Idee, vielleicht spielt Timo mal zwei Einzel, vielleicht spielt Dank zwei Einzel, vielleicht spielt Dimitri zwei Einzel und daraus ergibt sich dann das Doppel. Also wir haben da ein paar Varianten und Möglichkeiten, die wir eben jetzt in den nächsten Wochen auch verstärkt im Training natürlich einbauen müssen. Aber sich da eben auf ein Doppel festzulegen, glaube ich, macht im Augenblick gar keinen Sinn. Wir haben festgestellt, das hatten wir vor den Weltmeisterschaften in Durban auch nicht unbedingt so gedacht, dass mit Patrick und mit Dimitri zwei Spieler eine Medaille gewonnen haben, die wir als Doppel so noch gar nicht groß vorher probiert hatten. Aber wir wissen, wenn wir unsere Spieler im Fokus hochnehmen auf so große Turniere, dass die eben dann auch wirklich sich sehr, sehr gut in den Sport hinein verstehen oder hineindenken, weil alle vier haben die Sportart sehr verstanden, um mal mit den Worten von Timo zu sprechen.
Na, vielleicht gibt es am Ende dann doch noch ein Doppel auf Tscharov-Boll. Das wäre ja was. Bei seinen voraussichtlich letzten Olympischen Spielen. Mal ganz kurz zu den Damen, zu den Frauen noch. Erste Frage natürlich, wie läuft die Heilung von jüngst gerissener Achillessehne und wann wird entschieden, ob sie jetzt dann in Dings dabei sein wird in Paris oder nicht?
Ja, also grundsätzlich verläuft die Heilung, ich bekomme das ja immer wieder rangetragen, ich möchte das auch jetzt gar nicht zu tief kommentieren, wie die Verletzung genau gewesen ist, aber es war ein Achillessehnenriss, sowas können wir schon nochmal darstellen. Aber eben je nachdem, wie gut das Heilfleisch ist, wie gut die medizinische Versorgung war, kann sowas eben auch mal ein bisschen schneller gehen. Und wir hoffen, dass sie eben im Mai in das Training einsteigt. Und wir möchten ihr natürlich erstmal alle Möglichkeiten geben, dort zurückzukommen. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können theoretisch bis zum 5. Juli die Mannschaftskombination verändern. Und das hängt natürlich auch deswegen in der Gesamtstruktur so ein bisschen zusammen, dass wir uns da ein paar Sachen offen halten möchten. Wir haben für uns entschieden im Nominierungsteam, dass wir sagen, die drei, die grundsätzlich für uns feststehen, wenn keine Verletzungen kommt, die wollen wir auf jeden Fall nominieren, also nicht jemand anderen und dann gegebenenfalls Han Ying als unsere weltranglistenhöchste Spielerin bis vor der Verletzung eben erst später reinnehmen, sondern zunächst mal ihr das Vertrauen schenken und dann, je nachdem, wie die Situation tatsächlich dann am Tisch ist, wie gesagt, wir hoffen, dass sie soweit fit ist, dass sie fit wird, aber dann eben andersrum zu argumentieren, wenn das eben doch nicht der Fall sein sollte, dass wir uns dann festlegen. Und da gibt es ein paar Varianten und deswegen haben wir uns am Ende zunächst mal für die drei festgelegt und dann müssen wir schauen, ob wir und wie wir umnominieren für den Fall, was wir nicht hoffen, wenn Ying eben nicht fit werden sollte. Und wenn wir eben grünes Licht haben, dann werden wir uns bei Ying, und dann werden wir uns aber auch festlegen auf die Nummer 4.
Genau, das ist dann auch der Grund. Und da kamen ja auch immer Fragen, gerade zu Annette Kaufmann, warum ihr jetzt die Position 4 noch nicht festgelegt habt, oder? Weil die Position 4 Am Ende, wenn Ying nicht fit wird, die Position 3 noch offen wäre. Also daher ist da quasi noch ein bisschen Geduld gefragt. Das heißt jetzt nicht, dass Annette per se nicht bei Olympia spielen wird oder Sabine oder sonst wer, sondern das heißt einfach, dass diese Position noch offen ist und noch nicht entschieden und dass ihr auch erstmal abwartet, wie es mit Ying weitergeht und
ganz genau.
Dann wahrscheinlich auch intern auch schon dann einen kleinen Fahrplan gemacht habt, aber
genau, man muss ja wirklich dann sagen, es gibt ja vielleicht Plan A, Plan B, Plan C und zunächst mal in der Öffentlichkeit ist jetzt Plan A, davon hoffend, dass Ying eben fit wird, aber eben, das muss man auch so ein bisschen sehen, wenn wir uns auf eine Nominierung festlegen und die veröffentlichen, dann können wir natürlich Dinge auch verändern. Aber eben, es ist bei Olympia ein bisschen schwieriger, als das vielleicht bei einer WM ist, wo ich einfach einen Namen austausche. Deswegen, ich möchte gar nicht so sehr in so einen Rechtfertigungsmode kommen. Aber Olympische Spiele sind etwas, wo man nicht leichtfertig in die eine oder andere Richtung verändert oder umnominiert, weil da eben ein ganz, ganz großer Nachhall dran hängt. Weil das eben doch nochmal eine etwas andere Grundvoraussetzung ist als bei einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft.
Das stimmt. Die Erfahrung durfte ich auch in Tokio machen vor 3 Jahren. Nicht nur.
Vielleicht passt das, um einfach mal so eine kurze Geschichte zu erzählen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal irgendwo thematisiert hatten. European Games sind ja so ein Stück weit auch Olympische Spiele in etwas kleiner. Und wir hatten damals die Situation, dass Patty sich leider eben in der Mannschaft verletzt hatte. Und wir haben da einen Zeitslot von 6 Stunden. Und diesen Zeitslot, den haben wir wirklich ganz knapp nur einhalten können. Sonst hätten wir überhaupt keinen nachnominieren dürfen. Und nur Spielerinnen und Spieler, die vorher irgendwann mal auf sogenannten Longlists auftauchen, dürfen überhaupt in die Nachrückerliste. Also da hängt viel mehr dran, als man so in der Öffentlichkeit vielleicht realisiert. Und da gilt es eben wirklich im Vorfeld, sich ganz genau immer abzustimmen und vielleicht hilft das so ein kleines bisschen immer einzuordnen, warum man nicht alles explizit direkt dann so erklärt, denn es ist wirklich ein ganz, ganz großer Rattenschwanz, der da immer noch dran hängt.
Genau, und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir bei der ersten Ausgabe der European Games 2015 in Baku bei den Herren sogar zu zweit im Team dann gespielt, weil ich glaube, ich, Timo... Was, Timo?
Timo,
ich
glaub, genau. Timo
Patrick hatte, und Dima gespielt und Timo hatte sich, glaube ich, war das das mit der Lebensmittelvergiftung?
Ja, ganz genau.
Ja, genau. Was wollte ich noch sagen? Ja, genau, was ich noch sagen wollte, als Normalo, ich kann nicht auch immer nur sagen, man kann sich gar nicht vorstellen, was für eine Bedeutung diese Olympischen Spiele haben, auch nochmal abgehoben von den anderen Veranstaltungen, auch im Tischtennis. Das merkt man bei euch. die Nervosität, die Angespanntheit, die Fokussierung auf dieses Event. Man merkt es aber auch an dem medialen Interesse, wenn man selbst in Tokio, wo es ja Corona-Spiele waren, wie groß da das Interesse auch der deutschen Medien plötzlich an Tischtennis war. Ich denke, das ist auch allen präsent. Wie lange das dann auch noch, du sagst es, auch nachhalt. Da kann man sich mal gar nicht vorstellen, wie wichtig das für euch ist, für alle, wie viel Gedanken ihr euch darüber macht, wie schwer solche Entscheidungen sind. Und ich hoffe, wie gesagt, dass die richtige war. Letzte Frage zu dem Thema. Wie, so ein bisschen kurz und grob skizziert, wie sieht jetzt so die Road to Paris aus? Es sind ja im Endeffekt nur noch 3 Monate jetzt, ziemlich genau.
Also es ist eine Kombi zwischen trainieren, rechnen, abwägen und hoffentlich gesund bleiben. Also es geht ja immer noch darum, im Damenbereich ist das noch ein bisschen mehr als im Herrenbereich in der Mannschaft. Wo ist man in der Setzung angekommen am Ende? Die Spieler im Einzelnen, wo werden die gesetzt und daraus abgeleitet, welche Punkte brauchen sie und welche Turniere müssen sie noch spielen? Und gleichzeitig gilt es eben nicht den Weltranglistenpunkten hinterher zu hecheln, sondern zu sagen, ich brauche ja eine solide Basis, weil eine Setzung allein gewinnt garantiert keine Medaillen und garantiert auch nicht gute Platzierungen, weil ich muss tatsächlich eben bei den Olympischen Spielen von Anfang an in absoluter Topform sein. Wenn ich sonst gegen die Nummer 40 oder 50 oder 60 der Welt spiele, und ich bin ein paar Prozent unter meinem Top-Level, dann kann so ein großes Turnier auch ganz schnell vorbei sein. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass wir unser Top-Level dort erreichen. Also es ist dieses Abwägen zwischen, welche Turniere brauche ich noch, welche Turniere kann ich mir vielleicht sparen und wie viel Zeit kann ich auf meine, ich nenne das immer so, Körperpflege nutzen und wie viel Zeit kann ich eben auf intensives Training verwenden. Das gilt es jetzt tatsächlich in den nächsten Monaten nochmal eine Stufe intensiver zu machen. Denn wie gesagt, Olympische Spiele für Tischtennis ist das natürlich das Größte.
Welche Weltrangliste wird für die Setzung relevant sein?
Mitte Juli. Also das letzte Turnier, was theoretisch noch zählt, ist Bangkok aus dem Kopf. Ja, und da wird natürlich jeder so ein bisschen drauf äugen, welche Turniere muss ich noch spielen? Langt es vielleicht, wenn ich mich auf den Saudi-Smash konzentriere, wenn ich einen raushaue, muss ich vielleicht Kroatien und Slowenien noch nachziehen? Muss ich dann doch vielleicht nach Bangkok fahren? Also gibt verschiedenste Ansätze und ich glaube, da ist es einfach auch notwendig, dass wir sehr, sehr individuell entscheiden.
Ja, ich habe schon gesagt zu dir, um mal das Thema abzuschließen, heute ist Real Talk mit Richard, denn wir haben lauter kritische Themen. Ich würde die Turnierlizenz noch mal eins nach hinten schieben, weil wir jetzt gerade die ganze Zeit schon von Tischtennis und World Tour reden. Und das größte Turnier und das letzte richtig große Turnier, denke ich, ist dann auch das Saudi Smash, was jetzt, glaube ich, am 2. Mai fliegen unsere Jungs und Mädels, glaube ich, hin. Das ist also jetzt Anfang Mai. Weiß gar nicht, ob es das erste Tischtennis-Turnier überhaupt, aber auf jeden Fall das erste Grand Smash in Saudi-Arabien ist. Das wurde auch erst im Februar jetzt announced. In Jeddah, Preisgeld insgesamt 2 Millionen US-Dollar. So viel gab es noch nie zuvor. Der Sieger bekommt $65.000. Wer es ins Hauptfeld schafft oder dort gesetzt ist, bekommt schon mal 8.500 Euro sozusagen als Antrittsprämie. Und wir hatten dazu auch eine Frage, die ja auch omnipräsent ist, die natürlich jetzt auch erstmal wieder nichts direkt mit dem Sportlichen zu tun haben. Es geht nämlich um das Thema Sportswashing und wie ja, der DTDB dazu steht. Vielleicht kurz zu dem Begriff Sportswashing. Das hat man in der Vergangenheit jetzt oft gehört mit der Fußball-WM in Katar, auch mit den Olympischen Winterspielen in China. Und in der Regel bezeichnet man damit den Versuch von Regierungen, oft Autokratien und ja, Unternehmen, Einzelpersonen, also es geht nicht immer nur bei Sportswashing, geht es um Sport, da vor allem halt die Sportevents und den Sport zu benutzen, um ja von negativen Aspekten abzulenken, wie zum Beispiel Menschenrechtsverletzungen, politische Unterdrückungen, Umweltverschmutzungen und ähnliches. Um kurz für alle, die da nicht so im Thema sind, klar, wenn man jetzt mit Sport und Medien sich auseinandersetzt, dann hat man das natürlich öfters auf dem Tisch. In Saudi-Arabien geht es da vor allem um diesen Public Investment Fund. Also das ist ein staatlicher Fonds, der jetzt nicht nur im Sport aktiv ist, sondern ganz viele Firmen aufkauft bzw. sich beteiligt, aber eben auch unfassbar viel Geld in den Sport steckt. Clubs wie Newcastle United kauft. Ich als alter Golfspieler natürlich die LIV Golf Tour, die gegründet wurde als Paralleluniversum zu der PGA-Tour, wo ja die besten Spieler quasi auch mit viel Geld gelockt wurden, genauso wie die saudische Fußballliga, wo eben Neymar, Cristiano Ronaldo, Benzema alle jetzt spielen. Und ja, in Saudi-Arabien ist halt das Problem nach wie vor die Menschenrechtsverletzungen. Also muss man nochmal bei Amnesty International oder auch bei Bundestag.de nachlesen. Da geht es von Unterdrückung von Kritikern, LGBTQ, Frauenrechte, auch wenn es da ein paar Liberalisierungen gab, sind immer noch sehr eingeschränkt. Es gibt keine Pressefreiheit, die Todesstrafen steigen dort, also und. Man kann unterm Strich sagen, dieses Land missachtet die Menschenrechte und ja, es ist ein Thema, Richard, das wir immer wieder haben. Ich glaube auch im Tischtennis mit China, ich muss sagen, mir bereitet es auch so ein bisschen Bauchschmerzen. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, was so deine Perspektive daraus ist. Das würde mich jetzt, ich meine, du sprichst jetzt wahrscheinlich auch nicht für den DTDB im Allgemeinen, aber wie gehst du so mit diesem Thema um?
Ja, also erstmal ist es natürlich eine hochpolitische Geschichte. Ich denke, und das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, dass man eben bestmöglich versuchen muss, ein paar Sachen voneinander zu trennen. dass er natürlich aber auch immer wieder ja eine Plattform hat, wenn man eben ja bei solchen Turnieren ist, auf das eine oder andere eben hinzuweisen, wenn man das möchte. Unterm Strich bleibt es so, dass natürlich die Weltverbände ganz global versuchen, bestmöglich ihre Sportart zu präsentieren. Und am Ende bleibt es eben da auch, wenn wir überlegen, egal ob das jetzt der Smash in Saudi-Arabien oder irgendwo anders ist, dass wir natürlich als Profitour angetreten sind, um eben Weltranglistenpunkte zu sammeln, um eine gute Ausgangsposition für die Olympischen Spiele zu haben. Und ja, am Ende werden wir schon ein bisschen auch dem folgen, wo die Turniere unterm Strich sind. Also insofern ist das so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir das versuchen, nicht zu sehr zu vermischen, denn da kommen wir natürlich schnell an Grenzen. Und ja, am Ende, wie gesagt, wird die ITTF sich sicher ein paar Gedanken dazu gemacht haben, WTT ein paar Gedanken dazu gemacht haben. Aber ich glaube, diese Diskussion ist wirklich nicht ganz ungefährlich, weil du wirst natürlich das komplette Sportprogramm, was weltweit in den verschiedensten Ländern ist, sehr, sehr stark immer so in diese Färbung schieben. Und da möchte ich eigentlich gar nicht hin.
Ja, also das ist, ich finde auch, es ist ein schwieriges Thema. Wie gesagt, ich habe da schon Bauchschmerzen. Ich finde auch, es ist nicht immer unbedingt ein gutes Zeichen, wenn eine Sportart dann dahin geht, oft dem Ruf des Geldes folgt. Das ist jetzt im Endeffekt ja ein bisschen so auch, wenn man liest, dass so viel Geld gab es noch nie. Es gibt aber natürlich immer noch ein paar andere Perspektiven. Ne? Also du hast gerade schon gesagt, die Sportler am Ende, die haben eigentlich keine Wahl, als da mitzuspielen, jetzt gerade vor Olympia. Wir hatten das Thema ja ganz groß bei der deutschen Nationalmannschaft, bei der Fußball-WM. Und ich finde auch so ein bisschen, dass es sich auch immer lohnt, so ein bisschen auf die Menschen zu gucken. Es lief am Montag auch eine ganz gute Reportage auf der ARD, da ging es um Saudi-Arabien, um Fußball. Da hieß, nimmt uns Saudi-Arabien den Fußball? Kann man mal reingucken, gibt es auch noch in der Mediathek, verlinke ich dann auch noch mal. Da ging es halt auch drum, um dieses eine Thema, was macht der Staat, wie nutzt er den Sport für seine Zwecke, seine Propaganda, aber wie ist es auch mit den Menschen vor Ort? Und dann stellt man halt fest, dass in Jeddah zum Beispiel, Etihad ist der Verein dort, das ist der traditionellste Verein in Saudi-Arabien, der ist auch schon 70, 80 Jahre alt, dass da halt Menschen sind, die da ins Fußballstadion strömen. Das sind richtige Fußballfans, die wollen einfach nur Fußball schauen. Ähnlich ist es ja in China auch. Das ist ein Land, da ist Tischtennis ein Volkssport. Die Menschen freuen sich, ihre Idole zu sehen, Timo Boll zu sehen und so weiter und so fort. Also es gibt auch immer so die Perspektive der Menschen da vor Ort. Und das ist dann auch so ein bisschen die Schlussfolgerung dieser Reportage gewesen, dass es halt da einfach auch zwei Seiten gibt. Und ja, ich finde es auch ein schwieriges Thema, man hat halt so ein bisschen nicht die Wahl, finde ich. Also klar, man kann da Flagge zeigen und Ähnliches, aber im Endeffekt kann man es sich auch als Sportler nicht erlauben, da jetzt nicht hinzufahren. Ja, also das, ich finde das auch immer ein bisschen schwierig, dann den Sportlern vorzuwerfen, ihr dürft da nicht hin, boykottiert es und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine Diskussion, die man als Sportler, als Leistungssportler, ihr natürlich so nicht führen könnt. Das dann eher auf politischer Ebene passiert. Deswegen, ich finde es auch schwierig. Ich finde das überhaupt nicht gut. Ich finde es auch nicht so richtig gut, dass dann diese Turniere dort so stattfinden. Aber nächstes Jahr ist die WM in Katar beim Tischtennis. Da wird es sicher auch wieder Fragen dazu geben. Das es ist, wie es ist. Ich habe da auch nicht so die richtige Antwort drauf, Richard.
Genau, Sport und Politik. Also wenn man es irgendwie hinbekommt, finde ich, sollte man es eben trennen. Und vielleicht, du hast richtig gesagt, kleiner Perspektivwechsel, die Leute in den Ländern haben natürlich einfach auch einen tierischen Spaß und Freude daran, wenn die Idole sich dann zeigen. Stichwort Cristiano Ronaldo.
Richtig. Das Problem ist halt immer ein bisschen, dass in solchen Ländern Sport und Politik eben nicht getrennt wird, sondern das eine fürs andere verwendet wird. Aber ja, wir schauen mal, wie das Saudi Smash, vielleicht nochmal kurz zum Sportlichen. Es ist natürlich nochmal so schon der letzte richtige Gradmesser. Ich glaube, alle sind so aus dem Olympiateam sind da jetzt auch am Start. Wie blickt der Sportdirektor auf das erste Saudi Smash der Tischtennisgeschichte?
Ja, also letztendlich, mir ist es dann auch fast wurscht, ob der Saudi-Smash oder der Singapur-Smash oder der China-Smash. Es ist nochmal eine Möglichkeit, richtig viele Weltranglistenpunkte zu sammeln. Das ist ja das höchst dotierte Weltranglistenturnier, auch höher als der Weltcup. Und insofern hat man da schon nochmal eine Möglichkeit, mit einem Top-Ergebnis ein paar Punkte, ein paar wichtige Punkte zu sammeln. Man kann das auch bei den weiteren Turnieren, aber eben doch in deutlich geringerem Maße. Also wenn es man dort schafft, Richtung Viertelfinale sich zu orientieren, dann hat man quasi so viele Punkte, als wenn ich sonst fast so viele Punkte, als wenn ich einen Contender gewinnen würde. Also insofern hoffen wir natürlich dort, dass wir uns eine Grundvoraussetzung vielleicht erspielen können, warum wir später das ein oder andere Turnier nicht spielen und dafür nochmal eine Trainingseinheit mehr haben. Also das ist so ein bisschen die Hoffnung, die wir haben. Aber klar, man guckt natürlich auch nochmal nach den direkten Vergleichen mit den Nationen, die eben vorne mitspielen. Und es ist natürlich schon mal auch so ein kleiner Fingerzeig, okay, wo muss man denn jetzt noch richtig ran? Denn 3 Monate sind natürlich lang, da kann man noch wirklich eine Menge an Form entwickeln. Und das ist so eine kleine Wasserstandsanzeige, was ich eben noch aufarbeiten muss.
Sehr gut. Oh Mann, Richard, wir sind schon bei dir bei einer Stunde. ich habe noch so viele Themen auf dem Zettel. Ich glaube, das ein oder andere müssen wir auf die nächste Folge verschieben. Ich hatte hier nämlich auch noch Fragen zur Damenbundesliga, Stories von Richie über Gerd Richter aus Ochsenhausen-Zeiten, Jugend. Noch ein paar Technikfragen, also das würde ich, tut mir leid an die Fragen gestellt haben, die würde ich mal vertrösten auf unsere nächste Folge, denn wir müssen jetzt trotzdem nochmal kurz, auch wenn wir beide jetzt auch nicht die absoluten Experten in dem Thema sind, über die Turnierlizenz reden, denn Richard, du bist Teil des Präsidiums, ich habe mir nahezu alle Kommentare durchgelesen bei der Veröffentlichung in den sozialen Medien, also ich bin da auch, ich sage mal so, leidgeplagt. Die Turnierlizenz, die wird am 1. Juli eingeführt. Ich denke, die meisten Leute, die diesen Podcast hören, wissen auch, um was es geht, kennen auch die verschiedenen Argumente, auch die Gründe, warum die eingeführt wird. Ich sage es jetzt, ich reiße es nur noch mal kurz an. Also jeder, der ein Turnier spielen möchte, das TTR-relevant ist, der muss entweder 5 Euro pro Halbjahr bezahlen oder eine Einzellizenz für 3 Euro kaufen. Für Jugendliche ist das Ganze kostenlos. Und wer diese Halbjahreslizenz kauft, bekommt auch noch ein paar kleine Goodies wie Bälle, Gutscheine und so weiter. Gründe für die Einführung gibt es ein paar, unter anderem Versicherungs- und Haftungsfragen. Es soll zeitnah dann auch eine sogenannte Turnierwelt geben, also quasi das Ganze sehr digitalisiert, die dann auch für die Spielerinnen und Spieler Vorteile hat, wie man kennt es so ein bisschen von MyTischTennis, glaube ich, auch gemeinsame Statistiken, Turnieranmeldungen bis hin zu Livestreams und solche Dinge. Es soll so ein bisschen diese digitale Heimat für Turnierspieler werden. Wie soll ich anfangen? Es gab sehr, sehr viele Kommentare. Es gab sehr, sehr viele negative, also nahezu ausschließlich, so ehrlich muss man sein, negative Kommentare. Meine Meinung, ich kennzeichne die jetzt auch mal als persönlich, ich stehe ja immer noch auf der Payroll vom DTTB, kann trotzdem Teile der Kritik wirklich nachvollziehen, das muss ich auch klipp und klar so sagen. Grundsätzlich bin ich schon Befürworter der Turnierlizenz, aber es müsste schon so sein, dass es für alle wirklich Vorteile bietet, finde ich jetzt, also merkliche Vorteile, sowohl dann für die Turnierspieler, Spielerinnen, als auch für die Landesverbände, für den DTTB. Insofern muss ich sagen, es wurde auch viel an der Kommunikation kritisiert. Das wird am 1. Juli eingeführt. Erst vor ein paar Wochen wurden dann auch die Preise genannt. Das ist alles sehr, sehr kurzfristig. Ich glaube, da müssen wir uns auch ein bisschen an die eigene Nase fassen. Grundsätzlich, finde ich, die Turnierwelt könnte eine richtig coole Sache werden. Wenn die mal steht, glaube ich, ist die Turnierlizenz auch eine richtig coole Sache. Bis dahin kann ich durchaus die Menschen auch verstehen, die als Argument ins Feld führen. Und das habe ich auch verstanden, dass es weniger um die 5 Euro geht, sondern um die neuen Hürden und Barrieren, die aufgebaut werden, wie sich zu registrieren, diese Turnierlizenz zu erwerben. Dass es halt bei einigen Leuten dazu führen wird, dass sie eben nicht mehr an Turnieren teilnehmen. Und es ja sowieso schon ein bisschen ein Problem ist, Turniere, Kreismeisterschaften voll zu bekommen, Teilnehmer zu finden, auch für die Ausrichter und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist ein sehr komplexes Konstrukt, das ich sag mal so, noch nicht da ist, wo es sein sollte aus unserer Sicht. Da muss es noch hinkommen. Ich glaube, was man sagen muss, da waren natürlich auch viele Kommentare unter der Gürtellinie, dass jetzt niemand die Sport kaputt machen will oder niemand jetzt per se da sich die Taschen voll machen möchte. Das ganze System bedarf schon einer kleinen Reform. Und wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, wenn man so eine Turnierlizenz gut hinbekommt, dass das auch eine gute Sache ist. Und nochmal an der Stelle, es kann auch jeder an diesen Entscheidungsprozessen teilnehmen. Also die Turnierlizenz wurde, glaube ich, 2021 beschlossen. Ich kann mich erinnern, dass ich schon seit vielen Jahrzehnten in verschiedenen Formen auch in den Gremien, Bundestag, auch in den öffentlichen Gremien diskutiert wird. Ich kann nur jeden dazu motivieren, aktiv an diesen Entscheidungsprozessen auch teilzunehmen, wenn wir was verändern möchten. Das geht ja dann über den Verein, über Kreis-, Bezirks-, Verbandstage bis hin zu dem Bundestag. Da gibt es, glaube ich, viel Bedarf auch an ehrenamtlichem Engagement, Menschen, die da mithelfen. Richard, jetzt habe ich meine Ausführungen erläutert. Wie gesagt, du bist Teil des Präsidiums, du bist eher natürlich für die leistungssportlichen Themen zuständig, aber trotzdem Turnierlizenz. Frage 1, was ist deine Meinung dazu? Frage 2, hast du für Dimitri und für Dangi schon die Turnierlizenz gekauft?
Ich muss mal schauen. Also ich glaube, wenn, dann muss ich ja nicht nur für Dang und Dimitri, sondern ich würde dann den großen Wurf machen fürs Olympiateam inklusive des P-Akkreditierten im Damen- und im Herrenbereich. Also ich muss dann mal gleich mal 8 Lizenzen sichern. Aber nein, Spaß beiseite. Letztendlich ist es ja eine Diskussion. Ich merke das, ich will mich dem von der anderen Seite mal nähern. Tischtennis ist manchmal ein bisschen schwierig zu greifen. Tischtennis hat natürlich ein paar Sachen, die eine totale Faszination ausmachen, aber natürlich auch eine Schwierigkeit, dass da immer so ein Hauch Konservativismus mitschwingt. Bei uns im Leistungssport ist es tatsächlich so, dass wir eben festgestellt haben, naja, bevor man sich der Wissenschaft öffnet, bevor man versucht, mit Daten, mit Digitalisierung sich auseinanderzusetzen, das hat einen Ticken länger gebraucht als in anderen Sportarten. Und so ein bisschen ist eigentlich meine Herangehensweise auch, was die Turnierlizenz angeht. Ich glaube, wenn man das jetzt gut macht, und ich glaube, dass da wirklich sich die Leute jetzt viele Gedanken machen, um das eben auf einen sehr guten Weg zu bringen, dass das der Türöffner sein kann. Du hast es angesprochen, Richtung Turnierwelt, um grundsätzlich einfach diese auch in unserer Sportart nötige Digitalisierung voranzutreiben, diese Möglichkeit zu haben, hey, ich habe Online-Möglichkeiten zu sehen, da kann ich mich melden, hier kann ich mich melden. Ich habe online zu sehen die Möglichkeit, da braucht jemand noch ein zusätzliches Training oder möchte einmal trainieren. Da sind wir bisher noch ein Stück weit hinten dran. Und ich glaube, dass das eine Chance ist, die wir jetzt mit der Turnierlizenz im Vorfeld der Turnierwelt ergreifen. Und ich habe die Diskussionen im Präsidium verfolgt. Da ging es natürlich auch extrem darum, naja, wir haben so gewisse Risiken, was mit Haftung angeht, was mit Versicherungsschutz angeht, was Aufsichtspflicht angeht, wenn es um jetzt den Nachwuchsbereich geht. Und das hat man dann versucht, irgendwo zusammenzuführen. Wie gesagt, ich bin nicht der Spezialist. Ich glaube, was über allem schweben muss, ist, dass wir unsere Sportart irgendwo zukünftig aufstellen, irgendwo auch mit diesem Bereich der Digitalisierung verknüpfen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was man vielleicht so ein bisschen mit rausarbeiten kann.
Richtig, was halt, denke ich, schon wichtig ist, und der Eindruck, der ist halt aktuell, glaube ich, noch nicht da, ist, dass es halt keine zusätzliche Hürde oder Barriere wird für Ausrichter und auch Turnierteilnehmer, sondern dass es halt irgendwann eine Vereinfachung ist, dass es wirklich die Vorteile bietet, die vielleicht dann den Nachteil eines Registrierungszwangs oder diese Lizenz zu erwerben eben nivelliert oder wettmacht, dass man halt wirklich das Ding so wuppt und gestaltet, dass es halt wirklich auch Vorteile bietet und eben nicht dazu führt, dass die Turnierteilnehmerzahlen, die Ausrichterzahlen weiter zurückgehen. Also ich glaube, diesen Sprung, den muss der DTDB, den muss man noch schaffen. das ist, glaube ich, aktuell schwer zu vermitteln und das werden wir an dieser Stelle jetzt auch nicht weiter können. Also die Fragen, FAQs gibt es auf tischtennis.de/Turnierlizenz. Was ich auch mal verlinken werde, ist die Online-Diskussion, Live-Diskussion, die es vor 3 Wochen gab, die man sich nochmal angucken kann, wo ja die Verantwortlichen Rede und Antwort standen, wo jeder seine Fragen auch stellen konnte, wo, denke ich, auch einige Dinge beantwortet werden. Ja, ich hoffe, kann nur dafür werben, dem Ganzen ein bisschen eine Chance zu geben, ein bisschen Zeit zu geben und vielleicht, ich denke aber, dann ist auch der DDTB und seine Landesverbände in der Pflicht, dann nach einem Jahr oder so dann zu sagen, okay, wie lief das jetzt, was lief gut, was lief schlecht, sind die Zahlen wirklich zurückgegangen, müssen wir da was machen, welche Stellschrauben gibt's, also da muss man natürlich dann von beiden Seiten auch bereit sein, die Dinge noch zu justieren, also da bin ich sicher, wie gesagt, ich habe so viele Kommentare da gelesen und viele, viele davon konnte ich wirklich die Kritik auch nachvollziehen, auch die Argumentation, das muss man vielleicht dann besser kommunizieren, dass Haftungsfragen, Versicherungsfragen ja bis jetzt auch selten ein Thema waren und so weiter und so fort, das kann ich alles nachvollziehen, es gibt halt dann diese zwei Seiten der Medaillen und ja, es ist wahrscheinlich jetzt nicht, wir können das auch, Richard, wir beide können das jetzt auch nicht so ausdiskutieren, wie das vielleicht andere können, die da extrem tief drin sind in den Arbeitsgruppen genau, also und so.
Ich möchte es dann auch gar nicht zu sehr vertiefen, was halt einfach Fakt ist, all denen, die sagen, naja, Versicherungsschutz war bisher auch nie das Thema, es gibt viele Themen, die in den letzten 10 Jahren aufgepoppt sind, wo wir vorher gesagt haben, es war nie ein Thema. Und dann ist irgendetwas geschehen und wir hatten es vorher nicht bedacht. Also dem hat man jetzt halt versucht, ein bisschen auch vorzugreifen. Also insofern das nur nochmal so als Gedanken. Und genau, also wir sind beide nicht die finalen Spezialisten, aber ich glaube, wir haben zumindest mal versucht, diese Herangehensweise darzustellen.
Genau, und wer natürlich dann noch konkrete Fragen, Anregungen, Wünsche hat, kann sich natürlich auch immer beim Deutschen Tischtennisbund melden, entweder telefonisch oder per Mail gibt es auch, ich glaube, turnierlizenz@tischtennis.de wurde eine Adresse eingerichtet oder auch dtdb@tischtennis.de oder an podcast@tischtennis.de. Also ich glaube, ich bin mir sicher, ich weiß, dass wir, der DTDB, die Landesverbände, alle, die da mit drinstecken, sehr offen sind für Anregungen, Vorschläge, und darauf auch ein Stück weit angewiesen, damit das Ding dann am Ende auch ein Erfolg wird. Ich meine, Turnierlizenzen, so ehrlich muss man auch sein, das gibt es in vielen anderen Sportarten in Deutschland schon, das gibt es im Tischtennis in vielen anderen Ländern, da hat man sich ja auch ein bisschen jetzt umgeguckt, wie machen das andere Länder, wie viel kostet es dort, und es ist jetzt nicht sowas, dass wir da die Ersten sind, sondern im Gegenteil, da gibt es schon ganz viele andere, die das auch gemacht haben, aber natürlich, das Ding darf nicht dazu führen, dass am Ende keiner mehr Turniere spielt und kein Verein mehr ein Turnier ausrichten möchte. Also das finde ich schon, ja. So viel würde ich jetzt zur Turnierlizenz sagen. Wenn ihr konkrete Fragen habt, gerne auch uns schreiben, dann können wir die auch beantworten oder versuchen zu beantworten, uns zu informieren. Ansonsten, Richard, möchtest du noch was zur Turnierlizenz sagen?
Ich bär durch damit und harre mal den Dingen, die kommen, in der Hoffnung, dass die Turnierlizenz sozusagen der Anfang für eine große Turnierwelt ist.
Genau, dann würde ich jetzt noch, das dauert echt nicht mehr lang, weil wir schon weit sind, aber Richard, wir sind gar nicht, da denkt man, man hat keinen Gast und dann labert man trotzdem genauso viel, aber wir haben auch wirklich viele Themen heute.
Wir sind nicht der Staatspodcast, wir sind der Laber-Podcast.
Ja, das beanspruchen ja viele Podcasts, nein, wir haben heute ja wirklich viele, viele Themen. Ich würde aber trotzdem nochmal, weil ich es auch dem Hörer versprochen habe, in unsere TT-Nerd-Ecke gehen, weil die Frage ist ein bisschen nerdig, ist auch ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht, du kriegst ja immer das Skript, hast du die zufällig durchgelesen?
Ja, also es geht um die Taktik gegen vorhandorientierten Spieler.
Genau, ich würde es jetzt aber nochmal 1:1 von Tom Elf Colonia oder Tom vom TV Delbrück aus Köln vorlesen. Genau, es geht um eine Taktikfrage. Ich coache häufig und habe mal eine Frage in dem mittlerweile etwas in die Jahre gekommenen Buch Tischtennis-Taktik. Ich lese es nicht vor, von wem es ist. Gibt es Platzierungspunkte gegen Vorhand- oder Rückhand-orientierte Spieler? Gegen beide Spielertypen werden die beiden Punkte kurz in die Vorhand und lang in die Rückhand genannt und gegen Vorhandspieler zusätzlich das lange Vorhandeck, gegen Rückhandspieler zusätzlich kurz oder lang auf den Ellenbogen. Die Frage von ihm ist das heute immer noch sehr relevant, beziehungsweise wird so gecoacht? Oder hat sich da einiges geändert im Tischtennis? Größere Bälle, ABS-Bälle, andere Spielsysteme, längere Aufschläge, moderne Abwehr. Oder ist das immer noch genauso wie früher? Ich kenne das auch so ein bisschen, kurzer Rückschlag, dann lang angespielt. Wie ist das so der Stand der Wissenschaft und Tischtennistaktik?
Ja, also ist ja, das ist ja so ein vielfältiger Bereich, den wir jetzt da aufgemacht haben, aber ich versuch's mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Also, der vorhandlastige Spieler, der aus deinem besagten Buch mal ja so dargestellt wird, es gibt ja nicht mehr so einen hundertprozentig vorhandlastigen Spieler. Wenn ich jetzt in den internationalen Bereich gucke, wäre vielleicht noch so einer aus der Garde Malong. Und was macht denn ein vorhandlastiger Spieler? Ein vorhandlastiger Spieler versucht eben schnell und häufig die Rückhand zum Laufen, um mit der guten Vorhand aus der Rückhand zu punkten. Und wenn man das sieht so ein bisschen, wenn man das schafft, den Aufschlag von Malong gut zu lesen, dann ist natürlich ein Klassiker gegen solche Spielertypen eben die tiefe Vorhand anzuspielen. Also das ist nach wie vor aus meiner Sicht immer noch gut der Fall. Die Frage ist natürlich, ob diese rückhandlastigen Spieler, ob die eben automatisch lang in Rückhand angespielt werden sollen. Vielleicht ist da eben die ganz tiefe Rückhand gemeint, weil rückhandlastige Spieler, die decken eben häufig die Rückhand beziehungsweise die Mitte mit der Rückhand ab. Also da muss man so ein bisschen, wie bitte?
So wie du?
Ja, genau. Da muss man so ein bisschen schauen. Also entscheidend ist, und das muss man vielleicht so als Fazit nehmen, gegen vorhandlastige Spieler ist eben diese Platzierung tiefe Vorhand sicherlich gut, genauso wie ein Klassiker ist, dass ein Linkshänder eben oft versucht, nicht immer, aber oft versucht, eben auch nach seinem Aufschlag eben ein bisschen früher umzulaufen. So, in der Kombination weniger mit ABS-Bällen, aber dass wir eine extreme Rückhandlastigkeit insofern im internationalen Bereich zumindest sehen, dass wir diese Rückhandbanane als einen ganz, ganz entscheidenden Faktor im Rückschlag haben, kommt tatsächlich die Länge der Aufschläge und grundsätzlich lange Aufschläge nochmal eine größere Wichtigkeit zu. Und jetzt gilt es halt darum, das so ein bisschen runterzubrechen, also bei dem Rückhandlastigkeit Spieler wäre ich mit der Platzierung Rückhand einfach nicht so hundertprozentig glücklich. Da muss man schon mal gucken, ist das die tiefe Rückhand oder ist das vielleicht der mittlere Bereich? Bei vorhandlastigen Spielern, wenn es sie denn noch gibt, also wenn ich gegen jemanden spiele und der schafft es, mich in die tiefe Vorhand zu platzieren auf diesem Oberliga-Niveau, dann laufe ich ein bisschen weniger oft um. Und wenn ich ein bisschen weniger oft umlaufe, dann bin ich eben der Rückhand einfacher angreifbar, weil die Rückhand ist für mich quasi nicht vorhanden. Ja, und auf einem höheren Level ist das natürlich nach wie vor der Fall, wenn wir eben vorhandlastige Spieler finden. Auf dem niedrigeren Level, so wie ich ihn jetzt für mich eben mal beschrieben habe, oder auch natürlich die Klassen unten drunter, ist es auch nach wie vor so, dass man sagt, okay, Spieler, die eben schnell umlaufen, da sollte man eben versuchen, kurze Vorhand, lange Vorhand ein bisschen mehr anzuspielen. Also dieser Bereich, den finde ich immer noch ziemlich aktuell.
Okay, ich finde, das war nerdig genug. Ich werde dann die vorhandorientierten Linkshänder auf jeden Fall mehr in der Vorhand noch anspielen. Da muss aber auch der zweite Ball, der muss dann aber auch kommen, weil ich sag mal so, den meistens sind der Linkshänder auch schnell, so wie du, vorhandorientierte Linkshänder, und erwischen den dann der tiefen Vorhand. Und dann der nächste Block muss aber in die Rückhand dann kommen, oder?
Das ist auch eine spannende Frage. Ja, komm, die Minute nehmen wir uns noch.
Klar.
Unheimlich viele Spieler haben festgeschriebene Laufwege. Und dieses Blocken 1-1 muss dann oftmals sehr, sehr extrem sein. Genauso, wenn ich jetzt zum Beispiel es schaffe, einen Spieler, der umgelaufen ist und der den ersten Ball ganz gut mit Vorhand gespielt hat, dann sage ich eigentlich immer, na gut, der hat das Loch in der tiefen Vorhand. Spiel mal den Ball in die tiefe Vorhand. Aber wenn der tatsächlich in der Lage ist, sich gut abzudrücken und der hat so einen eingespielten Laufweg, dann ist es viel klüger, einen zweiten Ball nochmal in die Rückhand zu spielen, obwohl man eigentlich sagen würde, hey, der steht doch da mit der Vorhand. Weil viele Spieler haben, nachdem sie den ersten Ball gespielt haben, und das muss man so ein bisschen spüren, so fast vorgegebene Laufwege. Und da ist es eben wichtig zu sagen, okay, ich spiele den Ball nicht in die freie Seite, sondern ich spiele den Ball zurück in die Seite, wo er steht. Warum? Weil er schon oftmals, nachdem er mit der Vorhand aus der Rückhand beispielsweise gespielt hat, sich automatisch in die freie Seite, in die tiefe Vorhand bewegt. Das muss man ein bisschen spüren und jetzt schlage ich den Bogen. Wenn man das kann, hat man die Sportart verstanden.
Den Tipp nehme ich doch direkt ins letzte Saisonspiel. Vielleicht wird er mich zu neuen Höhenflügen bringen. Ja, sehr cool. Sehr interessant. Wie immer, deine Expertise. Ich müsste mich privat auch viel mehr mit dir über solche Sachen unterhalten. Aber eigentlich, naja. Ja, vielen Dank für die Frage. Tom, wir haben auch noch eine andere Frage von Ole. Da geht es um strukturelle Probleme in Mecklenburg-Vorpommern. Die werden wir auch noch beantworten, aber nicht heute. Die ist auch schon ein bisschen länger her, tut mir leid, aber bei uns Mühlen, bei unserem Podcast Mühlen malen die Mühlen die malen etwas langsamer, von daher genauso wie die anderen Fragen, die noch aus den Stickern übrig sind, die beantworten wir auf jeden Fall das nächste Mal, weil wir jetzt ja schon fast wieder auf die 1,5 Stunden zulaufen. Von daher, lieber Richard, ich bedanke mich schon mal bei dir. Und
wir nehmen einen kleinen Cliffhanger noch mit, der in der Kombination noch ist. Erinnere mich doch das nächste Mal bitte an die Biene Maya.
An die Biene Maya, das kann ich mir relativ leicht merken. Es könnte auch sein, je nachdem, wie wir da eingebunden sind. Bist du denn in Saudi-Arabien eigentlich?
Nein, tatsächlich nicht. Also wir haben am 8.5. Ein ganz, ganz wichtiges DOSB-Gespräch, nennt sich WVL, also Wissenschaftlicher Verbundsystem Leistungssport. Da geht es um alle unsere Unterstützungsleistungen. Das ist quasi die Fortsetzung unseres Strukturgesprächs.
Wollte ich gerade sagen, da war doch jetzt erst was, wo du...
Genau, das ist der erste Teil, ist das Strukturgespräch. Der zweite Teil ist das WVL-Gespräch. Und das ist am 8.5. Da sind wir in der Gesamtkombination aller Olympiastützpunkte, die für uns eine hohe Relevanz haben, gemeinsam auch mit dem IAT eingebunden. Also insofern leider nicht in Saudi-Arabien. Aber... ja, das nächste Mal, denke ich, werde ich mir das vielleicht schon mal angucken, das nächste große Turnier. Vielleicht auch vor den Olympischen Spielen noch mal eins, aber das müssen wir jetzt noch ein bisschen sehen.
Genau, das muss man nämlich auch wissen, dass ein nicht zu vernachlässigen Teil deiner Arbeit solche Gespräche sind, wo ja dann auch, was vielleicht viele auch nicht wissen, dann Vertreter des Innenministeriums teilweise dabei sind, vom DOSB. Also da geht es auch schon richtig politisch zu, weil wir auch von Olympia gesprochen haben. Da geht es um viel Geld, um wichtige Dinge für den Deutschen Tischtennisbund und auch für die Sportler natürlich am Ende. Von daher, da merkt man bei dir auch immer, dass die Anspannung etwas größer ist, dass der Arbeitsaufwand etwas größer ist. Von daher könnte es natürlich sein, dass unsere nächste Folge vielleicht sogar eine zum ersten Mal eine Live-Episode wird, denn ich kann ankündigen, das darf ich glaube ich schon, dass wir bei den Tischtennisfinals in Erfurt eine Live-Episode machen werden, dort im Funpark oder im Freizeitbereich. Werden wir beide quasi vor lebenden Menschen einen Podcast machen, den wir dann mitschneiden werden. Könnte sein, da das ja jetzt auch noch in 2 Monaten ist, nämlich vom 13. bis 16. Juni. Tickets kaufen, www.tt-finals.de. Wie gesagt, da werden nicht nur die deutschen Meisterschaften der Damen und Herren stattfinden, sondern auch die der U19 und U15. Und der Leistungsklassen, also das wird zum ersten Mal so ein bisschen ein größeres Event. Schaut vorbei, es wird auch ein Rahmenprogramm geben, ein Teil dieses Rahmenprogramms werden auf jeden Fall wir sein, Richard. Habe ich dir schon mal gesagt, oder? Du guckst gerade so.
Doch, hab ich schon mal gehört. Bin ich gespannt, freue ich mich drauf. Wichtig ist, Benedikt, das müssen wir vorher nicht proben, aber wir müssen unsere technischen Grundausstattungen so auf dieses Level bringen, dass es direkt von Anfang an funzt.
Ich hoffe, ich vertraue darauf, dass es da jemanden gibt, der sich damit auskennt und dass wir das nicht selbst machen müssen. Das hoffe ich auf jeden Fall. Was gibt's sonst noch? WTT Champions in Frankfurt, 3. bis 11. November. Ticketverkauf startet voraussichtlich Anfang Juni. Also da habt ihr noch ein bisschen Zeit, dann auch wieder für die Supporter zunächst und dann der freie Vorverkauf. Also das wird dann nach den Olympischen Spielen neben den Europameisterschaften ein Highlight. Ich habe jetzt gelesen, dass auch kurz davor in Montpellier in Frankreich ein WTT Champions stattfinden wird. Also es wird auch in Europa noch ein paar richtig gute Turniere in der zweiten Jahreshälfte geben. Da freuen wir uns auch alle drauf. Und ansonsten hoffe ich, dass wir alle Themen heute vernünftig besprechen konnten. Ich befürchte, dem einen oder anderen wird es nicht kritisch oder tief genug gewesen sein, aber das tut uns dann leid. Wir sind jetzt auch nicht in jedem Thema die absoluten Experten und ja, wie gesagt, wenn ihr da detaillierte Fragen habt, gerne auch zum Beispiel zur Olympianominierung, schreibt sie per Instagram, schreibt sie ihren Podcast der Tischtennis.de, dann können wir die das nächste Mal auch einfach nochmal besprechen. Also daran soll es nicht scheitern, oder Richard?
Nein, auf keinen Fall. Also wir werden, das ist so wie immer im Sport, nicht alle sind zufrieden, aber wir hoffen, dass wir das zumindest ja, so ein bisschen nachvollziehbar alles machen können.
So, in diesem Sinne, bleibt gesund. Viel Erfolg im Schlussspurt der Saison, falls sie noch nicht vorbei ist, gegebenenfalls in Relegationsspielen und wir hören uns dann alsbald wieder. Ciao, ciao.
Ciao.